herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen.
Folge 15, Psalm 15.
Wunderbar. So, wir gehen durch den Psalm 15 und wie zu Beginn immer lese ich den Psalm und blende euch das auch hier wieder ein, sodass ihr hier gerne mitlesen dürft. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Wer keine Verleumdung herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Wow. Es ist vielleicht wieder zu Beginn ganz kurz mal so eine kleine Gliederung dieses Psalms, damit man so ein bisschen einen Begriff hat, um was geht es hier, was ist die Struktur in diesem ganzen Psalm. Und es beginnt natürlich mit einer Frage, zwei Fragen, die aber letztendlich dasselbe zum Ausdruck bringen. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen in deinem heiligen Berg? So das auf deinem heiligen Berg. Das ist so der erste Teil von diesem Psalm. Und dann gibt David eine Antwort auf seine eigene Frage. Ja, er beantwortet die Frage und gibt dann eine Beschreibung dieser Person, die sozusagen qualifiziert ist, um in seinem Tempel, manche Übersetzungen sagen, wer darf weilen in deinem Tempel, ja, in deinem Zelt, also da ist eben das Heiligtum gemeint, das ist der Tempel Gottes, ja, und wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, also wer ist qualifiziert dafür, und der David gibt quasi die Qualifikationen, ja, also das ist wie könnte das vielleicht fast vergleichen wie mit einer Stellenbeschreibung, ja, wir suchen einen Mitarbeiter für die Abteilung sowieso und der muss folgende Qualifikationen haben. Ja? Er muss das und das und das und das und das erfüllen. So kommt einem das vor, wenn man das liest. Und dann ganz am Ende nochmal, vielleicht könnte man das als dritten Teil dieses Psalmes dann von der Struktur oder von der Gliederung her nehmen, wie nochmal eine Aussage, was das dann auch bewirkt. Ja? Also diese ganzen Qualifikationen wird dann so wie zusammengefasst und gesagt, wer das alles tut, der wird ewiglich nicht wanken. Also interessant ist hier auch schon mal dieser Zusammenhang zwischen dem, wer darf in deinem Zelt wohnen, wer darf auf deinem heiligen Berg sein, und dann, wer dies tut, oder mit anderen Worten, wer in der Gegenwart Gottes lebt, wer auf dem heiligen Berg ist, der wird ewiglich nicht wanken. Also ich weiß nicht, ob du dir das wünschst, aber das ist doch schon mal etwas ganz Gewaltiges, wenn man sagt, hey, ich werde ewiglich nicht wanken. Ja, ich werde fest sein, ich werde stabil sein, ich werde nicht hin und her geworfen, ich werde nicht wanken. Und der Grund, warum jemand nicht wankt, hier, wie das beschrieben ist, ist, weil er diese Dinge tut, um in der Gegenwart Gottes zu sein, oder mit anderen Worten könnte man sagen, wer also qualifiziert ist für die Gegenwart Gottes und wer in der Gegenwart Gottes lebt, der wird nicht wanken. Wow. Also erstmal erinnert uns diese literarische Form von diesem Psalm, Ja, das ist ja, die Psalmen sind ja Literatur, das ist einfach so. Klar, das ist das Wort Gottes, das wissen wir. Und doch ist es in Form von einem Gedicht, einem Gebet, ja. Und dieses Gedicht oder dieses Gebet oder dieses Lied hat eine ganz bestimmte Form. Und das ist eben diese Frage-Antwort-Spiel sozusagen. Also, das erinnert mich so ein bisschen an den Katechismus. Ja, der Katechismus, egal ob das jetzt der katholische oder der evangelische oder was ist, ja, der ist so aufgebaut, jeder Katechismus ist so aufgebaut, erstmal stellt man eine Frage und dann kriegt man die Antwort dafür. Also die Frage wird natürlich auch schon vorgegeben, ja, und dann kriegt man sozusagen, wird dann die Antwort darauf gegeben. Also es ist auch eine Art zu lehren und eine Art Wissen zu vermitteln oder ein Thema oder einen Inhalt zu vermitteln, ja. Also es wird eine Frage gestellt, Herr, wer darf eigentlich in dein Zelt kommen? Wer darf eigentlich wohnen auf deinem heiligen Berg? Ah, okay, gut, dass du das fragst. Und dann gebe ich dir die Antwort, ja. Und dann habe ich was gelernt. Ich habe was in Erfahrung gebracht. Wer von euch weiß, dass man durch Fragen lernt, ja? Also Fragen stellen ist essentiell wichtig, um etwas zu lernen, um etwas Neues zu erfahren. Und das ist hier diese Art und diese Form, wie dieser Psalm aufgebaut ist. Ja, ist ähnlich so. Auch aus der jüdischen Tradition gibt's ja diese Frage-Antwort-Spiele auch. Zum Beispiel beim Sedermahl, das ist am Passa, wird dieses Passamahl oder dieses Sedermahl mal gehalten, und da gab es bestimmte Fragen. Die Familie saß dann so um den Tisch herum und dann mussten die Kinder bestimmte Fragen stellen. Ja, also das Sedermahl, das hatte ja bestimmte Speisen, die da gegessen wurden, bittere Kräuter, Eier, ungesäuerte Brote, und dann haben zum Beispiel die Kinder gefragt, warum essen wir denn jetzt diese ungesäuerten Brote? Und dann hat der Vater geantwortet und gesagt, das tun wir, weil, und dann erzählt er die ganze Geschichte von dem Passa und wie Gott gesagt hat mit den ungesäuerten Broten und so weiter. Also es ist eine Art Frage-Antwort-Spiel mit dem Hintergrund, etwas zu lernen oder Wissen zu vermitteln. Okay, mal so viel mal dazu, zu der Form oder zu der Gliederung von diesem Psalm. Ich habe ja gesagt, auch fürs persönliche Bibelstudium ist das auch eine ganz wichtige Sache, immer mal wieder einen Text zu nehmen und ihn zu gliedern und zu sagen, okay, wie ist der eigentlich aufgebaut? Was ist das für ein Thema, was hier behandelt wird? Was ist der Zusammenhang? In welchem Gedankenfluss steht dieser Text? Ja. Und dann vielleicht noch, bevor wir dann jetzt richtig einsteigen, auch in den Inhalt, nochmal vielleicht zwei Begriffe hier. Wer darf weilen, heißt es hier, und wer darf wohnen. Diese beiden Wörter im Hebräischen, das Wort weilen, das merkt man schon, es hat auch im Deutschen diese Bedeutung. Weilen oder verweilen, das bedeutet für eine bestimmte Zeit irgendwo bleiben. Also es ist ein vorübergehender Aufenthalt, so wie wenn man irgendwo auf der Durchreise ist und man geht in eine Herberge oder in ein Hotel und verbringt da eine Nacht oder zwei Tage und so weiter, und dann zieht man weiter. Ja, so ist das Wort zu verstehen. Und das Wort wohnen ist aber noch dauerhafter, weil das Wort wohnen bedeutet, dass man sich einrichtet, dass man sich dort niederlässt, dass man dort wirklich zu Hause ist. Und das finde ich schon ganz interessant, ja. Wir sagen ja so manchmal, wenn wir in die Gemeinde kommen, im Gottesdienst, und dann gehen wir in den Lobpreis und sagen, so, jetzt kommen wir mal alle in die Gegenwart Gottes, ja. Und dann hört sich das so an wie so ein bisschen, jetzt machen wir mal einen Besuch beim Herrn, ja, einen Besuch in der Gegenwart Gottes. Aber Gott will nicht, dass wir ihn besuchen. Und er will auch uns nicht besuchen, sondern er will, dass wir weilen und dass wir wohnen. Er will also die Gegenwart Gottes oder unser Vorrecht, das wir haben, in der Gegenwart Gottes zu sein, ist ein dauerhaftes Bleiben und Wohnen in seiner Gegenwart. Ja, auf jeden Fall ist es mehr als nur ein kurzer Besuch. Und du bist nicht geschaffen, um einen kurzen Besuch ab und zu machen in der Gegenwart Gottes, sondern wir sind geschaffen, dauerhaft in der Gegenwart Gottes zu sein. Beständig in der Gegenwart Gottes zu sein. Und weißt du, das Gute ist, und das ist einfach wunderbar, auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist, du bist eigentlich immer in der Gegenwart Gottes. Und vielleicht können wir das gerade mal in diesem Moment machen. Wir wollen das ja auch sehr, sehr praktisch gestalten. Und ich mache jetzt gleich nochmal hier ein bisschen Musik an. Und versuch doch mal für eine Minute deine Augen zu schließen und einfach mal dir bewusst zu werden, dass du jetzt gerade in der Gegenwart Gottes bist. Ja, das ist ja so wunderbar im Neuen Bund. Wir kommen gleich noch drauf, auf die Unterschiede zwischen Alten und Neuen Bund. Im Neuen Bund ist es ja so, wir müssen nicht mehr nach Jerusalem reisen, zu einem bestimmten Ort, um dort in die Gegenwart Gottes zu gehen, sondern die Gegenwart Gottes ist immer da. Ja, und mach einfach mal deine Augen zu, gerade jetzt, und lass dir doch einfach mal oder werde dir doch einfach mal bewusst, dass du jetzt gerade in der Gegenwart Gottes bist. Und dann schreib mir bitte rein im Chat, was du empfunden hast, was du gespürt hast. Never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemy, the Son of God surrounds his saints. Will deliver them. He will deliver them. Magnify, magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the nicht, wie es euch jetzt so ergangen ist, aber wenn man sich bewusst ist, dass man immer Zugang hat zur Gegenwart Gottes, dann kann man eigentlich einfach sofort, man braucht nicht irgendwie 10 Minuten in Sprachen beten oder 5 Lobpreislieder singen, damit man in seiner Gegenwart ist, ja, sondern ich kann sofort in seiner Gegenwart sein. Und das ist eigentlich etwas, was wir auch, glaube ich, lernen und praktizieren müssen. Ja, wunderbar, jetzt kommen die ersten Kommentare, ganz, ganz toll, ja. Ich spüre totale Geborgenheit, tiefe Ruhe und eine feste Gewissheit, er ist da, eine göttliche Umarmung, Halleluja, Frieden und Dankbarkeit, wow, super, ja, spürt ihr, merkt ihr etwas, wie wunderbar das ist, wie toll das ist, dass wir einfach immer und jederzeit sofort in seiner Gegenwart sein dürfen, ja? Und wir sind eigentlich dazu berufen, immer in seiner Gegenwart zu sein. Und es gibt ein wunderbares altes historisches Werk von einem Mönch, Brother Lawrence hieß der, Bruder Lawrence. Und es gibt es auch inzwischen in Deutsch in Buchform. Und das heißt The Practice of the Presence of God oder das Einüben der Gegenwart Gottes. Und dieser Mönch, der war in Frankreich, glaube ich, irgendwo in einem Kloster. Und jetzt lese ich gerade nochmal so die Kommentare. Hammer stark, was ihr in so kurzer Zeit, ja, einfach nur mal 5 Takte Musik und ein sich bewusst machen, du bist in der Gegenwart Gottes und guckt mal, was da passiert. Ist das nicht der Hammer? Ja. Also dieser Brother Lawrence, der hat einfach gesagt, ich will das einüben. Ich will das einüben, immer und ständig im Bewusstsein zu leben, dass die Gegenwart Gottes mit mir ist. Und der hat das so stark eingeübt und erlebt, auch, dass so eine Herrlichkeit sich manchmal manifestiert hat in seiner Nähe, dass Leute also von weit her gereist. Das hat sich rumgesprochen. Der hat ja auch das in einem Briefwechsel, hat er das mit jemandem ausgetauscht, seine Erfahrungen, und dann wurde das veröffentlicht und so weiter. Und dann haben die Leute das mitbekommen. Und dann gab es Leute, die sind dahin gereist in dieses Kloster und haben das Kloster besucht, um dem Bruder Laurenz beim Abwaschen zuzuschauen, weil in dem, wo er in der Küche das Geschirr abgewaschen hat, war so eine Gegenwart und so eine Herrlichkeit Gottes da, dass die Leute einfach völlig, völlig berührt wurden von dieser Gegenwart und von dieser Herrlichkeit. Also ich finde das schon gewaltig, was wir hier für ein Vorrecht haben. Und ich denke, dass wir das immer wieder auch so einüben sollten und uns bewusst werden sollten, auch im Alltag. Vielleicht, manchmal geht es uns ja so, ja, wir haben gerade so unseren Stress oder oh, was weiß ich, was uns gerade auf die Nerven geht, oder hier irgendwie kommen wir mit irgendwas nicht klar und so weiter. Und oftmals, dann machen wir rum und schimpfen wir rum und was weiß ich und so weiter. Und vielleicht müssen wir das wirklich mal üben, so dass wir auch gerade in diesem Moment einfach so mal innehalten, einen Moment sagen, Herr, du bist doch da, ja, deine Gegenwart, ja. Und ich glaube, dass wenn wir das machen, das hat enorme Auswirkungen auf unser Leben, ja. So, ihr Lieben, das ist schon mal einfach so als wunderbare Zusage auch und als wunderbares Vorrecht, ja, dass wir geschaffen sind dazu, in der Gegenwart Gottes zu leben, und dass wir auch bleiben sollen und bleiben dürfen. Okay, aber jetzt geht's ja in diesem Psalm, geht's ja um Bedingungen. Also ich habe ja gesagt, der David, der hat da eben diese Frage gestellt, und dann hat er eine Antwort darauf gegeben. Die hat er sich selber natürlich gegeben, aber wie gesagt, natürlich auch ist das ein Psalm, der auch in der Öffentlichkeit vorgelesen wurde, auch eben im Sinne wie von einem Lehrtext oder von einem Katechismus, keine Ahnung, ob es sowas schon damals gab. Auf jeden Fall gab es diese Form, diese literarische Form, etwas zu vermitteln durch Frage und Antwort. So, und jetzt kommt ja in dieser Antwort von dem David, kommt ja eine ganze Liste von Kriterien. Ich habe ja gesagt, es ist wie eine Stellenbeschreibung. Ja, also da wird jemand gesucht für die Gegenwart Gottes, und du musst die und die und die Kriterien erfüllen. Und diese Kriterien sind, es muss jemand sein, der in Unschuld wandelt. Es muss jemand sein, der Gerechtigkeit übt. Es muss jemand sein, der Wahrheit redet von ganzem Herzen. Es muss jemand sein, der keine Verleumdungen auf seiner Zunge herumträgt, also der nicht rumgeht und schlecht redet über andere. Es muss jemand sein, der seinem Nächsten nichts Böses tut und der seinen Nachbarn nicht schmäht. Auch da wieder schlecht reden und beschimpfen vielleicht sogar, ja. Es muss jemand sein, der diejenigen ehrt, die den Herrn fürchten. Es muss jemand sein, der seine Versprechen hält. Wenn er einen Schwur gemacht hat, dann muss er das auch einhalten, selbst wenn es zu seinem Nachteil ist. Es muss jemand sein, der keine Wucherzinsen nimmt und der keine Bestechung annimmt. Ich finde es eine interessante Auswahl von Verhaltensweisen. Es sind ja alles Verhaltensweisen, die hier genannt werden. Es gäbe natürlich noch viel, viel mehr Verhaltensweisen, die vor Gott richtig sind und in Ordnung sind und die Gott gefallen, ja, aber hier nimmt der David eben diese, keine Ahnung, 6, 8, 10 Kriterien. Auch interessant, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass es 10 sind, weil 10 ist nämlich die Zahl des Gesetzes, die 10 Gebote, und 10 ist auch die Zahl der Gerechtigkeit, da kommen wir gleich noch drauf. Also das finde ich jetzt ganz interessant, oder? Es sind, glaube ich, 10, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, tatsächlich sind 10, das habe ich jetzt gar nicht, das ist mir jetzt erst gerade aufgefallen, und das finde ich ganz interessant, weil 10 ist eben die Zahl der Gerechtigkeit oder die Zahl des Gesetzes. So. Das Resultat ist, wer diese Dinge tut, der wird ewiglich nicht wanken. Also, die Frage ist, wenn man jetzt diesen Psalm einfach so liest, dann ist doch die Frage, gibt es Bedingungen für seine Gegenwart? Oder was muss ich tun, um mich zu qualifizieren, um in seine Gegenwart zu kommen. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, und wir haben jetzt ja diese Übung gemacht und ihr habt alle gerade ganz wunderbar die Gegenwart Gottes erlebt, ja. Und ihr habt ja euch jetzt nicht vorher gefragt, habe ich jetzt hier da die 10 Bedingungen erfüllt, um in seine Gegenwart zu gehen, sondern ihr seid einfach reingegangen. Und wisst ihr, das ist hier wieder der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Der David lebt in dem alten Bund. Und das, was er hier wiedergibt, was in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, ist etwas, was im alten Bund seine Gültigkeit hatte. Und jetzt denken wieder einige, naja, dann kann man ja den Psalm 15 gar nicht mehr für uns nehmen, weil wir sind ja im neuen Bund, dann kann man das ja gar nicht mehr so, dann ist das ja gar nicht mehr für uns. Ja, ja, nein, so würde ich es nicht sagen. Wir kommen gleich noch drauf, wie wir diesen Psalm wiederum für uns auch im neuen Bund richtig lesen und richtig verstehen und richtig einordnen. Aber grundsätzlich möchte ich erstmal das festhalten, dass es einen ja fundamentalen Unterschied, ja, einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Und der grundsätzliche Unterschied ist der: Im alten Bund musste ich mich für die Segnungen qualifizieren. Also ich musste das Gesetz einhalten, ich musste die Gebote einhalten, damit ich dann auch die Segnungen von Gott bekomme. Im neuen Bund ist es ganz, ganz anders, weil der neue Bund ist ein Bund, der auf Gnade beruht. Ich bekomme die Segnungen Gottes als mein Erbe aus Gnade, als Geschenk. Und weil ich jetzt so beschenkt bin und so von diesem ganzen Erbe neu definiert bin, werde ich mein Verhalten ändern. Also, man könnte es auch auf diesen Psalm 15 beziehen und sagen, die Frage im Alten Bund ist tatsächlich die, die der David stellt: Wer darf kommen? Wer darf wohnen? Wer ist qualifiziert, in der Gegenwart Gottes zu sein? Die Frage im Neuen Bund ist aber eine ganz andere, und zwar die: Was bewirkt die Gegenwart Gottes in meinem Leben? Was für Auswirkungen hat die Gegenwart Gottes in meinem Leben? Denn, und das ist jetzt das Evangelium von Jesus Christus, der mit seinem Blut bezahlt hat, der am Kreuz gestorben ist, um uns vollkommen reinzuwaschen und heilig zu machen durch sein Werk. Und jetzt sind wir qualifiziert, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ja? Jetzt haben wir das Vorrecht, die Gegenwart Gottes zu genießen. Und im neuen Bund ist die Frage: Was bewirkt denn jetzt die Gegenwart Gottes am Ende? Und am Ende, und das ist das Schöne, und deshalb ist es kein Widerspruch, und deshalb gilt Psalm 15 für uns ganz genau, man muss ihn nur richtig lesen und richtig einordnen, weil am Ende ist das Resultat genau dasselbe. Dieses, was im alten Bund Kriterien sind, Bedingungen, wird im neuen Bund zu Früchten, zu Auswirkungen, zu Dingen, die wir produzieren aus der neuen Natur heraus, die wir in Jesus haben. Ich möchte mit euch zu einer Stelle gehen im 2. Korinther 3. Dort wird nämlich das auf wunderbare Weise beschrieben von Paulus, 2. Korinther 3, Vers 18. Im 2. Korinther 3, da geht es um den alten und den neuen Bund. Ja, der Dienst des Todes, das ist der alte Bund, das Gesetz, ja, und dann gibt es eben der Dienst der Gerechtigkeit, ja, der von Herrlichkeit überfließt. Also wenn ihr das noch nie so gehört habt, ich habe ein Seminar gemacht über den neuen Bund. Und das benutzen wir auch in unserer Online-Schule. Und das wird irgendwann in nächster Zeit auch verfügbar sein, dass man als eigenständigen Kurs auf der Webseite von Prophetic Passion dann mal abonnieren kann. Manche haben auch teilgenommen. Ich habe das dieses Jahr, ich glaube Januar, Februar, irgendwann war das, habe ich das aufgenommen in der Gemeinde auf Video. Manche von euch waren ja dabei. Und da haben wir ja sehr stark geredet über diesen 2. Korinther 3. Und ich möchte aber einen Vers jetzt nehmen, hier aus diesem 2. Korinther 3, und das ist der letzte in diesem Kapitel, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Ihr wisst das vom Zusammenhang her, das ist die Geschichte mit Mose, der dann eine Decke über seinen Kopf getan hat, ja. Interessanterweise sagt der Paulus, der hat die Decke drauf getan, weil das die Herrlichkeit langsam wegging, ja. Ist auch ein interessanter Gedanke. Im Alten Testament heißt es, er hat die Decke drauf getan, weil sie es nicht ertragen konnten, weil sein Antlitz so hell erleuchtet war. Aber Paulus sagt, er hat die Decke drauf gemacht, damit sie nicht sehen, wie es langsam weggeht. Also die Herrlichkeit im Alten Bund war vergänglich, ja. Die ging langsam weg. Okay, das ist aber nicht das Thema jetzt. Was es hier geht, ist das unverhüllte Angesicht. Und das ist etwas, was hier auch aus der jüdischen Tradition, aus dem Verständnis, ihr wisst das, die Juden, wenn sie beten, sie müssen ihr Haupt bedecken. Also die Männer müssen diese Kippa anziehen. Und dann gibt es ja auch noch so den Gebetsschal. Und diesen Gebetsschal, den haben die über den Kopf gelegt, ja, wenn sie in die Gegenwart Gottes gegangen sind. Und diese Kippa oder dieser Gebetsschal, der hatte eine ganz bestimmte symbolische Bedeutung, nämlich, dass sie damit zum Ausdruck gebracht haben, wir sind eigentlich nicht würdig, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Wir sind sündhafte Menschen und wir müssen unsere Scham, unsere Schande, unsere Sündhaftigkeit bedecken, dass Gott sie nicht sieht, um im Gebet sich ihm nahen zu dürfen. Das ist also die Symbolik hinter diesem Gebetsschal, hinter dieser Kippa. Und hier sagt der Paulus, wir gehen mit unverhülltem Angesicht in die Herrlichkeit des Herrn. Also wir tun nicht irgendwas auf unseren Kopf, weil wir, keine Ahnung, weil wir unwürdig sind, weil wir sündig sind, sondern wir sind würdig gemacht. Wir sind heilig gemacht durch Jesus und wir können mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, ja. Und jetzt passiert etwas, ja, indem wir in diesen Spiegel hineinschauen. Das ist ja das Wunderbare, ja. Das Wunderbare im neuen Bund ist, dass wir seine Natur bekommen haben. Wir haben seine Identität bekommen. Wir haben sein Wesen bekommen. Durch das Wunder der Wiedergeburt ist seine Natur in uns. Sein Wesen ist in uns. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Das Bild Gottes in uns, was korrumpiert war durch die Sünde und zerstört war, wurde wiederhergestellt durch das Werk Christi am Kreuz von Golgatha und durch die Auferstehung, ja. Wir sind jetzt eine neue Schöpfung. Wir haben seine Natur in uns. Und wenn wir den Herrn anschauen, dann schauen wir in einen Spiegel. Weil wir sind genauso wie er. So wie er sind wir in dieser Welt, sagt der Apostel an einer Stelle. Und jetzt passiert noch etwas. Wir schauen in den Spiegel, wir schauen den Herrn an und all das, was ihr vorhin in den Chat reingeschrieben habt, was ihr gespürt habt in der Gegenwart Gottes, Frieden, angenommen sein, geliebt zu sein, ja, all diese Dinge, ja, das ist seine Natur und die ist in euch, ja. Und indem ihr das empfindet und spürt und anschaut, ja, passiert nämlich jetzt etwas und jetzt werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, wie verwandelt? Bin ich jetzt schon oder werde ich verwandelt? Beides. Beides. Ich bin es schon in meinem Geist, in dem Werk, was Christus getan hat, aber die Verwandlung geschieht dann auch, dass es sich beginnt, in meinem Leben nach außen hin zu zeigen. Und das bestätigt jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe über den Psalm 15. Ja, im Alten Bund, ich gehe mal wieder zurück, im Alten Bund, da waren es Bedingungen. Ja, im Neuen Bund heißt das, es sind Auswirkungen. Es ist eine Frucht davon. Ja, wir dürfen durch die Gnade in die Gegenwart Gottes kommen, jederzeit mit aufgedecktem Angesicht. Ja, lasst uns hinzutreten, Hebräer, zu dem Thron der Gnade. Ja, freimütig dürfen wir hinzutreten, absolut mutig, ohne Angst, ohne Scham, ohne Scheu. Ja, dürfen wir kommen und dort finden wir rechtzeitige Hilfe. Seht ihr, der Teufel versucht uns immer in Verdammnis zu bringen und versucht uns durch unsere Fehler definieren, dass wir durch unsere Sünden uns definieren. Und alles, was dann passiert, ist, dass wir von Gott weglaufen, dass wir wegrennen aus seiner Gegenwart. Aber das ist genau das, was der Feind will, denn er weiß, wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann werden wir dort verwandelt. Kannst du dir vorstellen, das, was du vorhin nur für eine Minute gespürt hast, wenn du das immer und immer wieder spürst, für lange Zeit, immer wieder dich überwältigen lässt von der Gegenwart Gottes, kannst du dir vorstellen, dass das dich verändert, dass das etwas macht mit deinem Herzen, dass das etwas produziert in dir, wo du einfach nicht mehr derselbe sein wirst? Seht ihr, der Schlüssel der Veränderung liegt nicht in unserer Anstrengung. Er liegt nicht darum, dass wir uns bemühen, die 10 Bedingungen einzuhalten, um in seine Gegenwart zu kommen, sondern der Schlüssel liegt darin, dass wir in seiner Gegenwart sind, dass wir uns dort bewusst werden, wer wir sind. Wir schauen in den Spiegel, ja, und wir werden uns bewusst, wer wir sind. Und weil wir das verinnerlicht haben, wer wir wirklich sind in Jesus, deswegen verwandelt sich unser Leben und unser Handeln und Wandeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt könnte man ja sagen, wenn man sagt, okay, wir müssen diese Bedingungen nicht mehr erfüllen und deswegen, ja, der Psalm 15, der gilt ja auch gar nicht mehr dann für uns, weil wir müssen diese Kriterien gar nicht mehr erfüllen. Muss ich mich jetzt nicht mehr qualifizieren, jetzt muss ich mich auch nicht mehr um meinen Wandel kümmern. Nein, das ist natürlich völlig falsch. Ja. Im Gegenteil, ich bin der Überzeugung, dass die Gnade ein viel, viel effektiveres Mittel ist, uns zu verwandeln und zu verändern und den neuen Menschen in uns zum Vorschein zu bringen, der wir ja so schon sind, als jede andere Methode, als eigene Anstrengung oder Gesetzesversuche, das Gesetz zu halten oder keine Ahnung, irgendwelche Charakterveränderungsmaßnahmen oder Tricks, die wir da anwenden und so weiter, wo das letztendlich immer nur darum geht, dass wir uns bemühen, dass wir uns irgendwie versuchen zu verbessern, so wie der Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren sucht, aus dem Sumpf zu ziehen. Das funktioniert halt eben einfach nicht. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt sagen, ja, dann bleibe ich halt im Sumpf. Nein. Der Punkt ist der, weil ich qualifiziert bin, weil ich durch Jesus ein neuer Mensch geworden bin, weil ich diese neue Natur in mir habe und ich in der Gegenwart Gottes Verwandlung erlebe, deshalb werde ich die Früchte der neuen Identität hervorbringen. Ich werde die Früchte dieses neuen Lebens werde ich hervorbringen. Im Alten Testament waren es Bedingungen, im Alten Bund waren es Bedingungen, im Neuen Bund sind es Früchte, Auswirkungen, etwas, das ich produziere wegen meiner neuen Identität. Deshalb lese ich auch jetzt biblische Texte ganz anders, okay? Ich kann jetzt wirklich hingehen im Licht von Jesus und im Blick von Jesus auf das Alte Testament und kann diese Verse nehmen und kann sagen, ich darf auf dem heiligen Berg wohnen. Ich darf weilen in seinem Zelt. Und deshalb kann und werde ich in Unschuld wandeln. Und deshalb kann und werde ich Gerechtigkeit üben. Und deshalb kann und werde ich Wahrheit von Herzen reden. Deshalb kann und werde ich keine Verleumdungen mehr herumtragen auf meiner Zunge. Und wenn einen Nächsten und werde meinem Nächsten nichts Böses tun. Ja? Also ich lese diese Passage und diesen Text nicht als Anweisung für mich, sondern als Testament. Es ist ein Erbe. Es ist etwas, das mir gehört. Ich werde nicht andere betrügen und Wucherzinsen nehmen. Ich werde ich werde keine Bestechung annehmen, weil ich eine neue Natur habe und weil ich Zeit verbringe in der Gegenwart Gottes. Würde Gott jemanden betrügen? Würde Gott schlecht über jemanden reden? Würde Gott nicht Wahrheit reden von ganzem Herzen? Seht ihr, deswegen werden wir auch die Früchte hervorbringen, wenn wir verstanden haben, wer wir wirklich sind. Wenn wir mit aufgedecktem Angesicht in seine Herrlichkeit gehen und dort in den Spiegel schauen, und sein Bild in uns sehen, dann werden wir diesen Wandel und dieses Handeln hervorbringen. Und deshalb ist es auch gut, sich mit dem Wort auf diese Weise zu befassen und zu sagen, in Unschuld wandeln. Ach so, Wahrheit reden von Herzen, ja. Und dann kommt das Echo in deinem Geist, sagt, das ist eigentlich, wer ich bin. Ja, so deswegen ist es trotzdem wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Auch wenn ich sage, oh, ich bin jetzt ja gerecht und ich bin jetzt ja heilig und ich bin begnadigt und so weiter. Nein, ich lese trotzdem was hier, weil dann entdecke ich diese Natur in mir. Ja, ich entdecke, die neue Natur in mir ist eben, dass ich nicht mehr blödes Zeug rede und schwatze über meinen Nächsten und hinter seinem Rücken schlechte Dinge sage. Die neue Natur, Gottes Natur ist, dass ich eben nicht mehr einfach sage, ist mir doch egal, was ich gesagt habe, sondern dass ich meine Versprechungen einhalte. Ein hebräisch Gelehrter hat einmal gesagt, dass die 10 Gebote, dass man die eigentlich auch anders übersetzen könnte. Dass man dieses Wort, was dort steht, du sollst, auch übersetzen könnte, weil es, glaube ich, in einer bestimmten Zeitform auch steht, dass es heißt, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst dir kein Bildnis von ihnen machen und vor ihm niederfallen und es anbeten. Du wirst nicht den Namen Gottes zu Nichtigem aussprechen. Du wirst Vater und Mutter ehren und so weiter und so fort. Also auch da schon ein Hinweis darauf, eine prophetische Proklamation auf das, was wir in Christus einmal sein werden. Und damit möchte ich euch heute in diesen Abend entlassen. Mit der Zusage, dass du qualifiziert bist, um auf seinen heiligen Berg zu wohnen. Du bist qualifiziert durch Jesus. Wenn du sein Opfer angenommen hast, dann hat er dich vollkommen gereinigt und geheiligt. Und du darfst jetzt auf seinem Berg sein. Du darfst in seinem Zelt wohnen, weilen, und dort wirst du verwandelt in seiner Gegenwart. Und deshalb möchte ich dich ganz, ganz stark ermutigen, praktiziere immer wieder das Erleben und das Erfahren seiner Gegenwart. Aber ich ermutige dich auch, geh ins Wort Gottes und finde heraus, was deine neue Identität ist. Schau in den Spiegel in seiner Gegenwart, aber schau auch in den Spiegel des Wortes Gottes. Lies es nicht als ein Gesetzbuch, ja, das dir sagt, was du alles zu tun hast und du dann am Ende verzweifelst daran, denn das ist das, was das Gesetz macht, es lässt uns verzweifeln, sondern lies es als eine Zusage, ein Erbe, eine Verheißung. Das ist, wer ich bin. Das ist, wer du bist. Du darfst weilen in seinem Zelt. Du darfst wohnen auf dem heiligen Berg. Und dann wirst du genau diese Dinge hervorbringen, von denen der David hier spricht. Ich bin so froh, dass wir im neuen Bund leben und nicht im alten Bund. Das Resultat am Ende ist genau dasselbe. Es ist ein Mensch, der heilig und im Bilde Gottes lebt. Aber der Weg dahin ist ein ganz anderer. Im alten Bund war es der Weg des Gesetzes und er hat nicht funktioniert. Deshalb kam Jesus und hat einen neuen Bund aufgerichtet. Und das ist der Bund der Gnade. Und in diesem Bund lebst du und lebe ich. Das wünsche ich dir, dass du das noch viel, viel tiefer, das wünsche ich mir auch, dass wir das noch viel, viel tiefer begreifen und verstehen, was das ist und was das bedeutet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Und seid gesegnet, seid behütet, bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen werden.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.